Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, beim Special von Nudelduft um Spielespaß, eurem Brettspiel-Podcast. Und heute habe ich nicht den Stefan mit dabei, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist das Jaden von Magnificum, den Krimispielen. Hallo.
Hallo.
Ja, ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast und jetzt quasi uns ein Interview gibst. Und wir werden das natürlich in Podcast-Manier vielleicht etwas lockerer gestalten, als man es jetzt aus dem Fernsehen sieht. Aber ich bin sehr gespannt, habe viele Fragen mitgebracht und vielleicht kann man ja damit anfangen, dass ich eigentlich den Kontakt gesucht habe und gefragt hatte, wie sieht's aus? Hättest du Lust, dabei zu sein? Und da kam ja direkt die Begeisterung, aber du kannst dich auch gerne mal vorstellen, weil ich habe nämlich relativ schnell festgestellt, ich habe leider schon alle eure Fälle zu Hause bei mir, auch wenn ich sie noch nicht komplett gespielt habe. Da kommen wir aber nachher drauf zu sprechen. Und weil ich die mit sehr großen Begeisterung gespielt habe, habe ich gedacht, frage ich euch mal direkt an, aber stell dich gerne mal kurz vor.
Ja, dann erstmal vorweg an die lieben HörerInnen. Ich bin ein bisschen erkältet, das heißt bitte nicht wundern über meine Stimmlage im Moment. Ich bin Jaden von Magnificum und zuständig primär für Marketing. Ich mache auch bei uns die Messeorganisation, helfe auch auf den Messen aus, regel die Bestellungen, kümmere mich im Hintergrund um die ganzen Amazon-Sachen und ja, bin eigentlich überall so ein bisschen mit dabei. Und lieb meine Arbeit einfach, weil es super, super vielfältig ist und das Team genial ist. Und ja, das so viel erstmal zu mir. Und ich bin jetzt schon ein gutes Jahr bei Magnificum dabei. Und war davor tatsächlich in einer ganz anderen Branche tätig. Komme eigentlich aus der tiermedizinischen Branche, wo ich nebenher auch noch ein bisschen arbeite. Und bin einfach über die Liebe zu diesen Krimispielen und die Liebe zu der Qualität, mit der die gemacht wurden, vom Fan von Magnificum zum Teammitglied geworden.
Cool. Vielleicht für die ZuhörerInnen, die nicht wissen, was Magnificum-Krimispiele sind. Ja, Schande über euer Haupt. Aber man könnte, eigentlich kannst du es ja am besten beschreiben, was das ist.
Ja, klar. Also Krimispiele, für die denen auch der Begriff per se noch nicht so richtig geläufig ist. Anders als Krimi-Dinner arbeitet man hier kooperativ zusammen. Das heißt, man hat in der Regel so 1 bis 6 Spieler, also man könnte es auch allein spielen. Man setzt sich zusammen und bekommt gemeinsam einen Fall überstellt. Das heißt, man ist wie das Team Sherlock Holmes und Watson und kriegt eine Akte mit lauter Beweismitteln, ja, Fotos, man kriegt Zugang, also es ist multimedial, man kriegt Zugang zu Audiospuren, Videoaufnahmen, teilweise interaktive Webseiten, Webseiten, auf denen man eigens recherchieren muss, Phantombildgeneratoren, also wirklich alles Mögliche mit dabei, um eben zu versuchen, alle Indizien zusammenzufügen, den Fall zu lösen. Das heißt, ihr bekommt wirklich alles mit auf den Weg, um eure Ermittlungen nachher erfolgreich abzuschließen. Und das Ganze ist natürlich nicht ganz so einfach gehalten, denn ihr sollt dabei sowohl in die Storyline komplett eintauchen können, Charaktere kennenlernen können, die Spannung wird erhalten bleiben, als auch genug Rätselspaß vorhanden sein.
Ich finde, da sprichst du schon was ganz Wichtiges an, weil was mir bei dem Magnificum-Fan tatsächlich aufgefallen ist, ist so ein bisschen diese Charakterzeichnung, die teilweise auch in eine sehr humorvolle Richtung geht. Ich finde, generell ist das auch schon eine Kunst, in einem Krimispiel so eine gewisse Art von Humor reinzupacken. Da kommen wir vielleicht dann nachher nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, du bist noch nicht so lange dabei. Weißt du, welche Fälle seitdem erschienen sind? Es sind ja, ich glaube, nicht so viele, ne? Sind es 5 oder 6?
Also im Prinzip ist es so, dass wir gestartet sind 2021 mit Die Firmenfeier. Das war unser erstes Spiel. Mhm. Dann kam das Bankett Teil 1 und 2, was ursprünglich mal als ein Teil geplant war, aber viel zu lang geworden wäre. Deswegen haben wir einen netten Zweiteiler daraus gebracht. Dann an dem Dinner habe ich tatsächlich schon aber aus privater Hand mitgearbeitet. Wer das Dinner schon mal gespielt hat oder noch spielen möchte, die handschriftlichen Briefe des Charakters Agneta Hellwig sind alle meine Handschrift.
Ach, interessant, ja.
Ja. Da habe ich dann das erste Mal so ein bisschen mitgewirkt und dann, als ich wirklich voll mit eingestiegen bin, kam dann halt auch das Sommercamp und der Brand mit raus.
Ja, cool. Also wir werden vielleicht auch nachher ein vorsichtiges Ranking vielleicht auch von dir machen, von den Krimispielen. Das heißt, als erstes ist tatsächlich die Firmenfeier rausgekommen. Das würde ich sagen, merkt man beim Spielen auch, dass sich, das finde ich auch sehr bemerkenswert, innerhalb kürzester Zeit, ne, und innerhalb weniger Fälle, finde ich auch nochmal Magnificum sich auch nochmal neu erfunden hat, nochmal so ein bisschen weiterentwickelt hat.
Ja.
Ist das Team generell gewachsen oder seid ihr die ganze Zeit eigentlich gleich?
Gestartet ist Magnificum tatsächlich mit zwei Leuten, der Heike und der Benjamin. Die sind beste Freunde und wollten zusammen eigentlich mal Escape Rooms bauen.
Ja.
In Stuttgart und hatten schon alle möglichen Konzepte bereitgelegt und waren schon auf der Suche nach Räumlichkeiten. Und dann kam halt Corona mit dem großen Lockdown.
Mhm.
Und klar, da kannst du halt keine Escape Rooms aufmachen, weil darf halt eh keiner besuchen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Und das große Glück war an der Stelle, dass man noch keine Räumlichkeiten gebucht hatte und sich dann hingesetzt hat und hat sich überlegt, okay, wie bringen wir jetzt so immersive Spielerlebnisse zu den Leuten nach Hause zu Corona-Zeiten? Und daraus sind dann eben Krimispiele entstanden von uns, sprich eben dann die Firmenfeier. Und am Anfang war das eben so ein kleiner Kreis und es hat immer mehr Leute reingezogen, sowohl Freunde als auch Verwandte, als auch ganz externe Leute. Wir haben mittlerweile ein Autorenteam, das auch wechselt, also nicht alle Autoren schreiben immer an jedem Fall mit. Manchmal arbeiten parallel auch welche an mehreren Fällen. Wir haben Vertriebsteam, wir haben Marketingteam, wir haben Grafiker, also da hat sich schon einiges getan. Von den zwei Leuten sind wir jetzt wirklich ein wechselndes Team. Also eine feste Zahl kann ich gar nicht nennen. Aber wir haben schon so ein Kernteam und das ist super, super familiär und macht irre viel Spaß.
Was mir auch aufgefallen ist, ihr bringt ja auch tatsächlich dann eine zweite oder dritte Auflage, ich glaube zweite bisher nur, von den Spielen raus mit einer anderen Optik, zumindest was das Cover angeht. Die ist ja jetzt auch sehr stringent. Arbeitet ihr da mit einem bestimmten Grafiker oder einer Grafikerin zusammen und habt ihr jetzt versucht, das so alles aus einem Guss zu machen und das irgendwie nochmal nachhaltig so ein bisschen runder zu machen? Oder war der Gedanke dahinter?
Wer uns vielleicht schon länger kennt und vielleicht kann man es sogar noch googeln, ich weiß nicht, wie schnell man auf Exemplare davon stößt. Ich weiß, bei YouTube gibt es noch ein paar alte Rezensionsvideos von die Firmenfeier. Das hatte mal ein ganz, darf ich mal sagen, Entschuldigung, grottiges Cover. So eine monochrom schwarz-weiß mit so einer pinken Schrift.
Ja, ich habe das tatsächlich zu Hause. Also wir haben die Firmenfeier, ich glaube, vor 3 Wochen ungefähr gespielt. Kommen wir gleich drauf, wie ich auf die Fälle überhaupt gekommen bin. Aber ich muss sagen, der Look hatte auch schon was. Klar, der hatte so ein bisschen einen spezielleren Look, aber er ist tatsächlich dadurch schon mal herausgestochen. Natürlich sind die rebrandeten Cover jetzt deutlich hochwertiger und sprechen natürlich auch die größere Masse, glaube ich, oder die Zielgruppe auch ein bisschen besser an.
Ja, die Sache war halt die, am Anfang überlegst du dir, okay, was baust du dir auf? Und du schaust dir halt an, was ist so üblich in der Branche. Und dann überlegt man sich natürlich, entweder ich gehe mit dem Strom oder ich gehe komplett dagegen. Und wir haben erstmal versucht, komplett dagegen zu gehen vom Design her und zu sagen, wir machen was wirklich einzigartig ist. Und es hat, ich sag mal, zur Hälfte geklappt, zur Hälfte nicht. es hat insofern geklappt, dass wir dann teilweise zu hören bekommen haben, und es war nicht an uns gerichtet, die Personen, die das auf der Messe gesagt haben, wussten nicht, dass wir das gehört haben, aber da kam dann so, am Magnificum, das sind doch die mit den hässlichen Covern.
Ja, da möchte man natürlich nicht mit in Verbindung gebracht werden, das ist klar.
Und natürlich haben wir uns da Gedanken gemacht und gesagt, das bringt nichts. Natürlich gab es auch einige Fans dieser alten Cover, aber wir haben mittlerweile, wie gesagt, einen professionellen, gelernten Grafiker an Bord, der das eben nicht nur hobbymäßig macht, sondern wirklich professionell gelernt hat und auch Vollzeit für uns tut. Und wir haben dann alle unsere Cover neu designt mit ihm zusammen. Und der macht jetzt auch mittlerweile unser ganzes Layout, unsere ganzen Grafiken in den Spielen, kümmert sich mit mir zusammen um die Grafiken in den sozialen Medien und so weiter. Also es ist schon wichtig, dass man ein relativ einheitliches Schema hat und einen gewissen Wiedererkennungswert durch den Stil. Aber ich denke, wir haben unsere Lücke gefunden, an Qualität gewonnen, und gleichzeitig erkennt man unsere Spiele mittlerweile ganz gut als Krimispiele, wenn man schon mal welche gesehen hat.
Ja, ich glaube, da sprichst du auch was Wichtiges an, ne? Also durch diese, ich sag mal, den Edgy-Look von vorher hat man eher die diejenigen angesprochen, die vielleicht ein bisschen tiefer gehen wollten und nicht so das 0815 Spiel, ne, ohne das jetzt böse zu meinen, aber das, was halt jeder schon mal gespielt hat in dem Bereich, nochmal zu reproduzieren, sondern wirklich auch zu sagen, okay, das sieht anders aus, das wird wahrscheinlich auch anders sein, und mittlerweile hat man die Zielgruppe sowieso irgendwie überzeugt wahrscheinlich, ja, und versucht jetzt eher nochmal in die andere Richtung zu gehen. Das andere ist auch ganz wichtig, was du gesagt hast, das ist mir jetzt auch bei der Brand, den ich jetzt letzte Woche gespielt habe, auch aufgefallen, dass, was du eben sagtest, ne, also wenn ein Grafiker nicht nur das Coverdesign, sondern auch bei dem Layout und auch bei dem ganzen Inhalt, der ja auch vielfältig ist und aus ganz vielen verschiedenen Materialien besteht, dann ist das Ganze nachher schon mehr aus einem Guss, und das ist natürlich dann nachher trotzdem ein Qualitätsmerkmal, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja. Sprecht ihr euch denn da mit der Konkurrenz ab, oder gibt es da irgendwelche Treffen, Netzwerkarbeit, wo ihr sagt, oder betrachtet ihr euch überhaupt als Konkurrenz, oder ich sag mal, so viele Krimispiele kommen im Jahr ja auch wieder gar nicht raus, dass man jetzt sagt, okay, wenn ich jetzt jede Woche spiele, ich weiß gar nicht, wozu ich greifen soll, sondern es ist ja eigentlich eher, wahrscheinlich eher ein Lechzen nach neuen Fällen. Wie nehmt ihr das wahr, und gibt es da irgendwelche Verknüpfungen?
Also es gibt ein paar wenige, ich sag's mal so herum, die eher uns als Mitbewerber sehen, mit den meisten, wie zum Beispiel aber auch Hidden Games oder die Columbo Brothers, mit denen sind wir sehr gut und sehr freundschaftlich. Wir unterhalten uns auf den Messen mal irre gerne miteinander, besuchen uns gegenseitig am Stand, wenn gerade genug Zeit ist. Wir schreiben uns auch über E-Mails oder telefonieren miteinander. Also da ist durchaus freundschaftlicher Kontakt da und auch ein Austausch. Man ist natürlich so, dass man mit Ideen und so weiter stark hinterm Berg hält, weil man möchte natürlich den anderen nichts verraten, was noch nicht offiziell ist. Mhm. Das macht's aber eher spannend. Das ist, ja, ich sag mal so ein bisschen, ich empfinde es so, wie wenn Freunde einem sagen so, hey, du, ich habe da ein Überraschungsgeschenk für dich geplant, aber ich gebe dir nicht mal ansatzweise eine Ahnung davon, was das wird. Und so freust dich halt, wenn sogenannte Konkurrenten, wie gesagt, so sehen wir sie gar nicht, ein neues Spiel auf den Markt bringen, wo wir sagen, boah, geil, her damit, das wollen wir spielen, und umgekehrt kriegen wir halt auch so ein Feedback. Das ist schon eigentlich ganz schön, und die Community ist echt toll. Also generell, die meisten, die das hier hören, werden es wahrscheinlich auch bestätigen können, die Brettspiel-Community ist eine total soziale Bubble mit super vielen netten Leuten, und so haben wir auch meistens eben entsprechend guten, schönen Kontakt zu Leuten, die gleiche oder ähnliche Produkte wie wir verkaufen.
Ja, das ist doch wunderbar. Ich finde, das klingt auch eher danach so ein freundschaftlicher Wettkampf wie beim Brettspielen auch so ein bisschen.
Genau.
und ich finde es ja auch wichtig, also ich sag mal, die Bubble von, oder die nicht die Bubble, die diese kleine Krimispielszene ist ja auch nicht so riesig, dass man jetzt sagen könnte, okay, das wird von irgendwie, weiß ich nicht, jeder greift sich was ab, sondern es ist ja wirklich eher ein vielleicht auch gegenseitig ein bisschen inspirieren und auf neue Ideen vielleicht bringen, und im Endeffekt der Kunde oder die Kundin, die Freude ist am Ende ja auch, ne? Je mehr gute Spiele auf dem Markt sind, desto besser ist es ja eigentlich.
Ja, man inspiriert sich halt auch ein bisschen gegenseitig. Das ist wie so ein kumpelhafter Wettbewerb, wo man sagt, ey, komm, also jetzt lege ich noch eins drauf.
Genau.
Aber ich weiß genau, mit so einem Schmunzeln, das nächste Mal legst du wahrscheinlich eins drauf. Und so werden alle, die da quasi mitmachen, aus meiner Sicht stetig besser und immer mit so einem Schmunzeln im Gesicht, weil man einfach mal sagt, okay, cool, was bringt der andere als nächstes Cooles auf den Markt? Und wie können wir das dann wieder übertrumpfen? Und aber halt, wie gesagt, alles mit einem angenehmen Gefühl, mit einem Lachen und einem Lächeln und man klopft sich gegenseitig auf die Schultern für Erfolge. Das ist schon cool, auf jeden Fall.
Ich finde, man merkt auch bei den Krimispielen sehr die Handschrift der Verlage. Also ich würde sagen, jedes dieser Krimispiele hat auch seine eigenen Stärken.
Ja.
Und das finde ich total schön, weil, wie gesagt, die Abwechslung macht es nachher auch, ne? Und,
absolut.
Ja, ich finde das total gut. Einer eurer, Punkte, die wahrscheinlich bei euch so ein bisschen mehr nochmal herausstechen, ein großer Pluspunkt dürfte auch der Humor sein. Ich habe es ja eben im Intro schon mal angesprochen. Ich musste ja mehrfach herzhaft lachen, obwohl es ja wirklich Krimispiele sind mit ernsthaften Fällen eigentlich. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt gerade auch auf den allerersten Fall gucken, die Firmenfeier, da ist es, also wo ich wirklich gedacht habe, Mensch, das ist jetzt richtig clever, war, es geht um ein Firmenfest von einer Schokoladenfabrik und der Konkurrenzname im Flirt-Chat hieß Sportlicher Ritter. Und das war schon so, dass ich dachte, oh, das ist schon sehr, sehr cool. Also da habe ich mich schon sehr angesprochen gefühlt, weil es so niedrigschwellig war, dass ich dachte, okay, da musstest du jetzt dreimal drüber nachdenken, um überhaupt diesen Witz überhaupt zu sehen. Aber dann ist er richtig gut. Und das finde ich clever. Wie kommt ihr auf solche Ideen?
Also wichtig ist uns tatsächlich zum Thema Humor, dass es in unseren Spielen Sachen gibt, über die man lächeln oder vielleicht sogar lachen kann. Humor ist aber immer sehr vielfältig. Du wirst nie den Humor von jedem treffen. Es gibt Leute, die finden krassere Wortwitze total lustig. Andere sagen, oh nee, das wird mir schon zu albern. Also da gibt's ja Geschmack von bis, ja, und nichts davon ist richtig oder falsch. Und wir haben gesagt, zentral muss wirklich der Fokus auf der Storyline liegen. Die Charaktere müssen authentisch bleiben. Es darf nichts aus unserer Sicht und für uns darf nichts zu irreal wirken, nichts zu reißerisch, nichts zu aufgesetzt. Ja, das muss schon irgendwie nachvollziehbar sein. Und wenn da der ein oder andere etwas verrücktere Charakter dabei ist, wollen wir, dass die Leute eher vielleicht mit einem Grinsen an irgendwen denken, oh ja, damals in der Schule hatte ich auch so einen oder auch der eine Arbeitskollege, der ist auch so ein bisschen crazy, aber nicht, dass man denkt, was ist denn das jetzt? Sowas gibt es irgendwie nur in der Fiktion. Mhm. Das sollte also alles schon
nahbar.
Realitätsnah und nahbar sein, ja.
Ja, cool. Wie kann man sich das vorstellen? Wie entsteht so ein Krimispiel? Also ihr seid jetzt seit 2021 dabei und wenn ich richtig gezählt habe, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fälle.
Jawohl.
Und davon ist eins ein Jugendfall, da können wir vielleicht später noch, den habe ich auch tatsächlich zu Hause, den wollte ich immer noch mit auf der Arbeit mal spielen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Aber es sind 6 Krimifälle oder 5 von den, ich sag mal, Profi-Erwachsenen-Fälle oder ich sag mal eher jugendlich ab 14, 15. Wie kann man sich das vorstellen? Also 6 in 3 Jahren sind ungefähr 2 pro Jahr, genau. Wie kann man sich so eine Entstehung vorstellen? Wie sieht das aus?
Also im Prinzip ist es ähnlich, glaube ich, wie auch bei Autoren. Natürlich hat jeder so seinen Stil und seine Herangehensweise und du hast einfach bestimmte Ideen, sei es dir kommt eine Atmosphäre oder einen Ort in den Sinn, wo du sagst, boah, das will ich irgendwo in einem Spiel mit unterbringen. Das ist so einnehmend, ja, so prägnant, dass das muss irgendwo Raum bekommen. Oder wir hatten es auch schon, dass jemand gesagt hat, oh, wir brauchen unbedingt das und das. Bestes Beispiel, Phantombildgenerator bei das Bankett Teil 2. Mhm. Ja, da hat auch einer aus unserem Team gesagt, wir brauchen unbedingt einen Phantombildgenerator.
Das war die allererste Idee.
Das war dann die allererste Idee. Die Storyline per se stand Geil. Noch gar nicht, aber es stand fest, wir brauchen irgendwo so einen verdammten Phantombildgenerator, wir haben da richtig Bock drauf.
Ja.
Also so, das ist wie ein riesen Puzzleteil. Du hast so verschiedene Komponenten und dann fängst du an, das Ganze zusammenzufügen, miteinander zu sprechen, gemeinsam die Charaktere auszufeilen. Jeder ergänzt irgendwie so ein Stück. Dann wird gemeinsam natürlich immer wieder ausgearbeitet, Sachen rausgeschmissen, Sachen reingenommen, Sachen verbessert. Das ist wirklich eine sehr kreative und sehr interaktive Sache, weil bei uns halt auch ein Großteil vom Team eben immer mit einbezogen ist.
Mhm. Aber das heißt, ihr fangt nicht mit der Story an und sagt, okay, das ist uns jetzt das Wichtigste, sondern ihr sagt, da haben wir jetzt Bock drauf, egal ob es jetzt ein Geschichtsding ist, also ob es jetzt irgendwas kleines Detail ist, irgendein Twist oder sonstiges, oder ob es jetzt wirklich eine Mechanik ist.
Ja.
Ihr sagt, das ist jetzt das Ding, weiß ich nicht, Müll durchwühlen ist heute, habe ich heute Bock drauf und dann spinnt ihr einen Fall drum.
Ja, genau.
Interessant, ja. Das ist ja dann nicht so, wie man sich jetzt zum Beispiel bei einem Buch das vorstellen würde. Wobei, keine Ahnung, ich habe noch kein Buch geschrieben, aber...
Ich meine, auch da kannst du es haben, dass du sagst, du hast irgendwie so einen Charakter, den du schon greifen kannst und der muss jetzt irgendwie zum Leben erweckt werden, ja. Und so geht es uns dann auch, dass man Orte, Charaktere oder auch bestimmte Mechaniken irgendwie zum Leben erwecken will und will das ineinander verflechten. Und so kommen dann die Storys halt zustande.
Also das heißt, gehen wir jetzt mal von aus, es kommt eine kleine Idee, dann gibt es ein Brainstorming oder setzen sich nur so 2-3 Leute zusammen oder sagen, oder teilt ihr euch auf und das eine Team sucht dazu eine Geschichte und das andere feilt da an den einigen Stellen weiter, oder?
Im Prinzip findet sich immer je nach Grundideen ein Autorenteam. Wie gesagt, manchmal splitten sich die Teams auch, arbeiten parallel an unterschiedlichen Fällen. Und dann setzen sich die entsprechenden Teams zusammen und sagen so, lass uns jetzt am Grundgerüst arbeiten. Was soll der Plot per se aussagen? Was wollen wir für einen Plot drumherum flechten? Also dann geht's wirklich Stück für Stück für Stück vom Grundgerüst bis in die kleinen Details, dass man wirklich auf die Minute genau Zeitachsen und so weiter erstellt, damit auch alles wirklich sinnig zueinander passt und nicht nachher gesagt werden muss, hä, das kann doch gar nicht sein. Der ist in angeblich 20 Sekunden vom Keller bis aufs Dach gerannt. Also da guckt man dann schon auch, dass die Logik passt bis ins kleinste Detail. Und das ist viel Teamwork, sehr, sehr viel Teamwork und viel 4-6-8-Augen-Prinzip. Einer arbeitet was aus oder zwei arbeiten was aus. Der nächste guckt nochmal drüber und prüft es nochmal auf Logik und aus seiner Sichtweise oder ihrer Sichtweise. Wie sieht es dann aus? Macht es noch alles Sinn oder gibt es Verbesserungsvorschläge? Also das durchläuft bei uns unglaublich viele Prüfungsstationen.
Mhm, wahrscheinlich auch dann durch Spieletester am Ende
von einem Prototypen. Ja, am Ende, ja.
Und gab es da schon mal irgendwelche Fauxpas, die passiert sind, wo ihr sagt, oh, das ist gut, dass das jetzt nochmal beim Spieletesten aufgefallen ist, oder?
Also ich glaube, der lustigste Fauxpas, der uns passiert ist, war in der ersten Auflage von die Firmenfeier.
Ja.
Müssen wir so schmunzelnd dran zurückdenken, weil wir waren so super enthusiastisch, dass wir gesagt haben, boah, wir machen da so einen echten USB-Stick rein. Ja, ich meine, so USB-Sticks sind heutzutage, gerade die kleineren, jetzt nicht so super teuer.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, ja, also wir wollen ja so realitätsnahe Spiele wie irgend möglich. Ja, also schreiben wir da nicht, hier ist ein QR-Code, da könnt ihr den Inhalt vom Datenstick ablesen, sondern nein, wir legen so einen Datenstick damit rein. Ja, war nett gedacht, kam aber schon relativ zügig dann die ersten Rückmeldungen, ist uns ein bisschen unheimlich, hier von irgendwelchen Leuten, die wir nicht kennen und irgendwelchen Herstellern, irgendwelche USB-Sticks in unsere PCs zu stecken, kommt nicht so cool. Und dann sind wir halt umgestiegen, es war, glaube ich, nicht vor dem Release, sondern nach dem Release, einer unserer größten Fehler, über die wir aber heute lachen können. Sind wohl noch ein paar USB-Stick-Dinger im Umlauf, aber nicht mehr viele. Wir haben das relativ
Sammlerstück
umgestellt, ja. Stück. Aber ja, da hat man dann halt vorher nicht so drüber nachgedacht, dass es natürlich, wenn du dir Spiel von einem vielleicht sogar noch No-Name-Firma kaufst.
Ja.
Ja, und dann denkst du dir halt so, USB-Stick, stecke ich den da jetzt wirklich in meinen PC rein oder nicht?
Ja, oder dann kommt ein Schelm aus der Nachbarschaft und sagt, ich hab hier ein neues Krimispiel, und dann legt er, dann hat er bei euch dann auf den Stick plötzlich die Sachen draufgezogen. Wer weiß das schon, ne?
Wer weiß das schon,
das ist, ja. Also, das ist tatsächlich, ja, interessant. Ja, da wird man wahrscheinlich dann auch irgendwann betriebsblind, bevor man das macht. Aber ja, klar, warum, ich meine, das passiert, ne? Das gehört, glaube ich, auch dazu.
Das ist mal die Zwickmühle zwischen so realitätsnah wie möglich und was ist tatsächlich logisch auch sinnvoll.
Praktikabel, ja.
Ja.
Ich finde, generell haben die Krimispiele da ja auch bei Instagram zum Beispiel einen guten Weg gefunden, indem man einfach ein ausgedrucktes Instagram-Profil zwar drin hat. Wir als SpielerInnen, die Fälle schon viel gespielt haben, wissen aber auch, okay, wir legen das jetzt mal weg, und um es ein bisschen authentischer zu machen, gucken wir direkt auf Instagram mit unseren Handys, und da sind ja beide Möglichkeiten drin. Mir nimmt das auch wenig Immersion, muss ich sagen. Ich finde das immer noch, ich finde das schön, wenn man eben beide Möglichkeiten hat, ne? Und vielleicht hat auch jemand gar nicht seinen Rechner irgendwie in der Nähe, wenn er spielt. Kann ja auch sein. Von daher glaube ich,
vor allen Dingen gedacht dann, wir haben von vornherein gesagt, wir wollen nicht, dass sich irgendwer irgendwo anmelden muss. Also genau. Man muss bei uns keine App installieren, man muss sich nirgendwo registrieren, man muss nichts downloaden, und das ist wirklich relevant für uns. Und deswegen haben wir gesagt, sämtliche Sachen, soziale Medien findet ihr natürlich auch auf Instagram und so, wenn ihr danach sucht, aber nicht alle Leute möchten auf Instagram sein.
Genau.
Ja, und von daher macht es dann Sinn zu sagen, man legt es ausgedruckt mit bei, und jeder hat dann die Wahl und sagt, ich gucke auf Instagram oder ich nehme das Blatt Papier, je nachdem, was mir gerade lieber ist.
Ja, auf jeden Fall. Bei euch muss man ja auch sagen, eins eurer herausstechenden Merkmale ist auch, dass ihr sehr, sehr viel vertont habt. Sowohl die Hauptstory, also die Einleitung, den Abschluss gibt es immer als so ein Mini-Hörspiel, was ich sehr cool finde. Und was es aber auch gibt, sind zum Beispiel Gespräche, die aufgezeichnet wurden, Interviews, was ich total spannend fand, kommen wir nachher beim Ranking vielleicht noch drauf zu sprechen, bei Das Dinner, waren ja auch so, ich sag mal, dass man seine Assistentin losschickt oder seinen Assistenten und dann Befragungen von denen quasi sich anschaut, quasi per Bodycam, fand ich auch sehr cool. Das ist ja sehr viel Aufwand. Wie geht ihr davor? Habt ihr da mittlerweile so eine Kartei? Ich weiß von den Freunden, die mir tatsächlich eure Krimifälle empfohlen haben damals, die sagten, hier, das solltest du dir unbedingt anschauen. Ich hatte davon noch nichts von euch gehört. Das ist aber auch jetzt schon was länger her. Und ich wusste aber, okay, die spielen auch sehr, sehr gerne Krimispiele. Und die sagten tatsächlich, dass es sehr witzig für sie ist, wenn sie euch auf der Spielemesse dann begegnen, weil man scheinbar die ganzen Personen aus den Fällen dann am Stand begrüßen kann.
Ja, ja.
Das ist ja auch ganz witzig. Wie geht ihr da vor bei der Rekrutierung von Stimmen, Menschen?
Ja, also bei der Rekrutierung von Stimmen, wir haben ja auch viel Videomaterial. Das heißt, wir brauchen natürlich auch Drehorte und SchauspielerInnen. Und wir haben da wirklich sowohl natürlich, man erkennt einige von uns wieder, gerade so aus der Firmenfeier war es echt noch der engste Kreis. Da hatten wir noch nicht so ganz so viele Connections. Da haben wir noch viel selber gemacht. Mittlerweile machen wir zwar auch noch viel selber, haben aber einfach schon Connections zu Leuten, die bereit sind, mit einzuspringen. Das heißt, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Verwandtschaft, Schrägstrich, aber auch Connections, wo man schon über die sozialen Medien Kontakte geknüpft hat, wo man schon Leute mit an Bord geholt hat. Also da hat man einfach mittlerweile viele, viele Beziehungen aufbauen können.
Mhm. Ja, cool. Genau, eine weitere Frage ist, ich finde das immer sehr spannend, die ganzen Überwachungskameras dann auszuchecken. Kann man sich das vorstellen, dass ihr wirklich Überwachungskameras aufstellt und das dann quasi damit filmt, oder gibt es da Filter für? Wie versucht ihr das Material so realistisch wie möglich zu gestalten?
Ja, also tatsächlich waren es keine echten Überwachungskameras, okay, sondern Kameras, aber die wurden schon so angebracht, wie man Überwachungskameras installiert hätte, dass man eben den Winkel hat und wirklich die Authentizität, und dann bearbeitet man das nachher einfach entsprechend so, dass es so originalgetreu wie möglich aussieht.
Also es ist sowieso wahrscheinlich sehr viel Nachbearbeitung dann auch. Habt ihr da generell ein eigene Leute für, oder wie sie, weil es sind ja sehr viele Sachen.
Team, ja, ein Teil von unserem Team ist definitiv darauf spezialisiert, sowohl die Videos als auch Audios vernünftig zu schneiden, ne, und da zu gucken eben, dass die Audiospuren zu den Videospuren passen, dass die Lautstärke gut eingestellt ist und. Also da haben wir wirklich Leute, die sich auskennen. Also ich nicht, ich habe da zwei linke Hände oder zwei linke Ohren oder wie du es auch immer nennen willst.
Ja.
Da bin ich raus. Ich kann nochmal nachher sagen, boah, das sieht cool aus. Aber da gibt's einige Leute bei uns, die da schon spezialisiert sind.
Ja, total spannend. Ja, sollen wir schon in das Ranking übergehen? Vielleicht, wir wollen natürlich für die Fälle nicht spoilern, aber worum es geht, kann man ja trotzdem kurz verraten.
Ich finde
auch total spannend, wie unterschiedlich auch Sachen eingearbeitet sind bei euren Fällen. Also ich nehme jetzt mal der Brand, wo man zum Beispiel mit einem Chatbot seine Assistentin von links nach rechts schickt, das Dinner, was in drei Akte quasi geteilt ist.
Aha.
Und also da geht ja auch immer wieder was Neues, aber das ist wahrscheinlich dann auch wirklich das, womit ihr startet, ne? Wie du eben schon gesagt hast, dann ist es der, dann ist es eben dieser Kniff, dass man sagt, weiß ich nicht, drei Akte und das ganze Material ist nicht von Anfang an verfügbar, zum Beispiel.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Ja,
seine Schlüsselmechaniken, um die man das dann drumherum baut, oder eben teilweise eben auch Charaktere, wo man sagt, also die Agneta, in die haben wir uns ziemlich schnell verliebt. Ich spoiler auch nichts, aber die ist uns sehr schnell sehr klar im Kopf gewesen.
Ja, sehr gut. Ja, sollen wir ein Ranking machen? Was würdest du sagen, ist, ja, euer schwächster Fall ist auch böse, ne? Das ist natürlich, kann man natürlich jetzt auch nicht sagen, aber wenn du jetzt sagtest, also von Lieblingsfall zu Nicht-Lieblingsfall, ja, was würdest du unten sehen?
Was würde ich persönlich unten sehen? Ich glaube, für mich persönlich unten ist auf jeden Fall das Dinner.
Okay.
Kann ich auch ganz klar begründen. Ich bin absoluter Liebhaber von super komplizierten Fällen. Ich mag das so schwierig wie irgend möglich. Und das Dinner ist unser leichtester Fall.
Findest du? Interessant.
Ja, so von unserer selber Einstufung her und von den Testspielreihen her. Wir machen ja per se nur Spiele für Leute, die sich auch schon ein bisschen auskennen. Mhm. Also wir haben sowieso keine einfachen Spiele, sondern das Dinner ist ja schon mittlerer Schwierigkeitsgrad. Die anderen sind auf hohem Schwierigkeitsgrad. Und Mittel war mir immer noch zu leicht. Ich fand die Story ganz nett, aber ich bin da so ein bisschen eher durchgerauscht damals. Da durfte ich nämlich beim Dinner Test spielen. Da erinnere ich mich noch gut dran. Da war ich eher Testspieler.
Ja.
Und wusste natürlich entsprechend vorher, Gott sei Dank, noch überhaupt nichts von der Storyline, war also noch null gespoilert. Und das war mir ein Stück zu leicht.
Interessant. Da muss ich reingrätschen, weil tatsächlich wäre bei mir das Dinner auf dem allerersten Platz. Und ich würde auch sagen, von der Komplexität ebenso. Das ist seltsam.
Spannend.
Ja, ich kann es auch begründen. Also ich finde, also bei das Dinner geht es darum, dass wir ja quasi einen Fall um eine alte Dame lösen müssen. Aber wir haben den coolen Kniff, und den finde ich wirklich herausragend, zu sagen, wir haben nicht das gesamte Material von Anfang an, sondern wir haben quasi drei Umschläge und wir arbeiten uns in der Geschichte so ein bisschen nach vorne. Und das heißt, wir schließen quasi den ersten Teil ab, damit schalten wir dann das nächste Material frei, was wir dann kombinieren müssen, vielleicht auch mit dem Material vorher, wer weiß. Und dann das dritte und können erst am Ende eigentlich ein abschließendes Urteil uns erlauben. Und ich muss sagen, der Fall hat uns irgendwie schon ein bisschen in die Irre geführt. Es war auch mein erster Magnificum-Fall, muss ich dazu sagen. Aber wir haben Silvester gespielt. Es war eine sehr, sehr gemütliche Kaminrunde. Wir haben uns echt Zeit gelassen. Ich muss auch sagen, es ist auch der Fall, wo wir am längsten für gebraucht haben, komischerweise. Mhm. Ich glaube, wir haben so 3 Stunden gespielt.
Ja.
Aber es war wirklich toll. Ne? Also auch die Sachen, die da drin passieren, ich will jetzt überhaupt nichts verraten, aber ich sag mal, auch die Mechaniken sind eben nicht dieses typische Exit mathematisch, wir lösen das Ganze jetzt um des Lösens willen, sondern es ist immersiv gestaltet. Das finde ich ist bei Krimispielen total wichtig, dass du nicht hast, hier ist eine verschlüsselte Nachricht und hier hast du irgendwie einen Code AS5 und dann darfst du das alles irgendwie entschlüsseln. Das finde ich super langweilig. Da gibt es eine Zielgruppe für. Ich bin halt nicht so ein Mathematik-Fan, der sagt, boah, gib mir diese Art von Rätseln. Und ich finde, das macht das Dinner schon sehr gut. Also ich war davon begeistert. Ich fand auch die Geschichte bis zum Ende nicht, war es mir nicht ganz klar. In der Mitte, glaube ich, hatten sie uns auch auf eine absolut falsche Fährte. Wir haben uns sehr, sehr schlau gefühlt und haben gesagt, boah, wenn das jetzt stimmt, ne, das wäre schon sehr schlau. Dann war es das am Ende natürlich nicht. Aber trotzdem. Also ich fand es bisher tatsächlich den besten von den Fällen. Wie gesagt, 3 Stunden gespielt. Der Aufbau war sehr cool. Und die Geschichte hat mir auch gut gefallen. Vielleicht war es aber auch dieses Silvester-Flair, knisternder Kamin im Hintergrund. Wir nehmen uns echt viel Zeit. Das macht ja auch viel aus dann.
Das macht immer was aus, auf jeden Fall.
Wir haben es mit einem Nichtspieler, mit meinem besten Freund gespielt, der tatsächlich, glaube ich, davor auch noch kein einziges Krimispiel gespielt hatte.
Wow.
Und wir waren wirklich im Sog. Ne? Also wir haben das Material auch unter uns dann so ein bisschen aufgeteilt. Jeder hat so seine Steckenpferde gehabt. Und das war richtig cool. Ne? Hat richtig Spaß gemacht.
Top.
Was wäre denn dein nächstliebster Fall?
Mein nächstliebster wäre die Firmenfeier.
Mhm.
Hat mich einfach total begeistert von der Komplexität her, von den Herausforderungen her. Aber ich bin ein totaler Ästhet, deswegen muss ich sagen, ist die Firmenfeier in Anführungsstrichen leider der vorletzte Platz bei mir.
Mhm.
Weil ich finde, die Designs in den anderen Spielen sehen halt schon deutlich besser aus. Aber Storyline-technisch fand ich es mega geil. Ich habe es ja damals komplett privat gespielt, ne? Und da hat es mich echt gecatcht. Das fand ich super.
Ja. Also bei mir wäre es auf dem 3. Platz und dazu muss man sagen, ich habe auch erst 3 Fälle gespielt. Das soll nicht heißen, dass das schlecht ist. Ich finde es aber auch den typischsten Fall, den ich bisher gespielt habe. Also es wundert mich nicht, dass das der allererste war, der rausgekommen ist. Also da war es noch, ich sag mal, die Essenz war aus anderen Spielen sehr bekannt.
Ja.
Auch wenn da sehr coole Kniffs drin waren, Stichwort, gebe ich kein Stichwort. Die Leute selber herausfinden. Aber ich sag mal, wie die medialen Sachen dort eingebunden sind, beziehungsweise Webseiten und so weiter, wo wir Rückschlüsse draus ziehen müssen, das fand ich auch sehr cool. Ne? Und dadurch, dass er jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist, das muss man dann ja auch wieder mit einberechnen. Ich fand aber, wie ich schon am Anfang sagte, es geht ja um eine Firmenfeier in einer Schokoladenfabrik und da fand ich sehr, sehr viel Humor drin. Also es war eine sehr, sehr lockeres Beisammensein, als wir es gespielt haben. Ich fand es aber auch den leichtesten Fall tatsächlich. Also, das ist komisch, ne? Ich glaube, wir haben auch nur eine Stunde und eine Dreiviertelstunde gebraucht, um den Fall zu lösen. Also, das ist ganz komisch, ne? Weil, bei
aber
euch
so
ist es ja anders.
Ist ja anders, ja.
Ja, natürlich. Das ist ja auch gut so, ne? Also, das finde ich ja auch richtig. Ja, also ich fand den auch gut. Ne? Also mir hat er auch richtig, uns hat er großen Spaß gemacht. Wir haben es vor 3 Wochen, glaube ich, zuletzt gespielt. Deshalb ist er mir auch noch gut im Kopf.
Ah.
Und also ich fand, wie gesagt, vor allem den Witz und generell auch die ganzen Bilder, die drin sind und so. Da merkt man so ein bisschen auch, man nimmt sich auch nicht allzu ernst. Ne? Also es ist zwar ein harter Fall und wir müssen alle grübeln, aber auch mit ein bisschen einem Augenzwinkern. Und das finde ich immer cool. Deshalb war so generell die Stimmung hat mir sehr gut gefallen bei dem Fall. Ja.
Das freut mich.
Genau. Dann gerne deinen Platz. Moment, welcher ist denn das jetzt? Ist das dann schon der reelle Platz 3? Ja, ne? Außer du nimmst das Sommercamp mit rein.
Nee, das Sommercamp nehme ich nicht mit rein. Ich gehe zu Platz 2 und erkläre auch gleich, warum, weil Platz 2 wäre für mich der Brand.
Okay, ja. Bin ich d'accord? Wäre bei mir auch Platz 2 aktuell?
Hat mir auch irre viel Spaß gemacht. Ich habe das total geliebt, den Müll der Nachbarschaft zu durchwühlen.
Das war total genial. Das mache ich
natürlich im echten Leben niemals.
Ich finde, es passte auch so gut. Also bei der Brand haben wir so eine Kleindorfgeschichte von 15 Seelen, die dort wohnen. Und es passiert eigentlich nicht viel, sondern es passiert ja, eigentlich nur...
Ich mochte einfach diesen Klatsch und Tratsch von diesem ganzen Spiel. Das war wie so eine richtig geile Soap, aber mit Tiefgang.
Ja, es geht ja eigentlich nur darum, dass etwas gebrannt hat und dann wurde es auch schon wieder gelöscht. Und das ist eigentlich wir wollen herausfinden, wer hat es angezündet und wer hat es gelöscht. Und
richtig.
Das klingt so banal.
Ja, man muss ja mal, also für die HörerInnen nochmal erwähnen, derjenige, der es gelöscht hat, hat sich ja auch nicht gemeldet und hat auch den Brand nicht gemeldet.
Ja, richtig.
Das war ja schon das Kuriose, weil wer sieht denn, was brennen, löscht es und geht einfach nach Hause und sagt nichts, ne?
Ja.
Aber ja.
Ich fand es total lustig. Also erstmal, das mit dem Chatbot war ganz cool gelöst.
Und unsere Kim.
Ja, die Kim, die wir quasi vor Ort zu den Häusern schicken können, die dort sind. Dadurch, dass ja nur 15 Leute dort wohnen, war es dann auch relativ übersichtlich. Ich finde aber generell das, was du sagtest, ne, dieses Dorf-Feeling. So jeder hat irgendwie so ein bisschen was Mysteriöses an sich und die Nachbarin, nee, von der habe ich nur Schlechtes gehört und so. Und dieses typische Dorf, so was man sich so vorstellt, so Dorfklischee so ein bisschen, aber von nicht einem Dorf, sondern wirklich ein 15-Seelendorf. Und was ich am witzigsten fand, ist, wir kriegen den Fall ja von einem, ich sag mal, also ich musste schon sehr lachen, von dieser Detektei, glaube ich, ist es, ne?
Vincent Caro.
Genau, der ist ja, meine ich, auch in einem anderen Fall, den wir noch nicht gespielt haben, da freue ich mich dann schon drauf. Aber das ist eher so einer, na, ich bin der Geilste und jetzt könnt ihr mal den Fall so ein bisschen lösen und so ein bisschen, aber ich bin, also hinter der Fassade merkt man, okay, da steckt nicht viel hinter. Und der dann einfach den Müll der Leute dort geklaut hat und wir den quasi anschauen können und analysieren müssen, um herauszufinden, welcher Müll gehört zu wem und wie auch immer. Das fand ich total spannend und ganz besonders gut hat mir der Humor gefallen, dass in der Zeitung, die dabei liegt, auch noch drin steht, dass es jetzt irgendwie mysteriöse Mülldiebe gibt, die in dem Dorf ihr Unwesen treiben. Erst dachte ich, okay, das gehört jetzt zur Geschichte und dann merkten wir, oh nee, den Müll haben wir ja selber hier. Das war schon sehr cool und ja, also auch da wieder total eigen, ne, den Müll zu durchsuchen, da Hinweise zu finden, nicht jeder Müll ist irgendwie relevant, aber irgendwie dann wieder doch und das war richtig cool, ja, hat mir auch gut gefallen.
Ja.
Gut, dann bleibt ja nur noch
meine Platz 1.
Dein Platz 1, genau.
Mein Platz 1 ist nämlich das Bankett Teil 1 und 2.
Ja.
Und das sage ich immer wieder gerne so, weil ich habe damals, ich weiß noch, ich erinnere mich so gut dran, ich war im Frankreich-Urlaub und wir hatten so gut wie kein Internet, mein Partner und ich. Und mein Partner musste immer, um einen Hotspot zu finden, eine Etage hochrennen, halb auf die Dachterrasse mit dem Handy. Ich mal wieder, ich muss was recherchieren, du musst da rauflaufen, ja? Und der Arme musste irgendwie, weiß ich nicht, wie oft an dem Abend rennen. Tut mir auch heute noch leid, aber als ich den ersten Teil durch hatte, war ich sofort, okay, jetzt den zweiten, ich muss sofort weiterspielen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich war total gecatcht und der war so komplex und hat mich so ausgefüllt. Klar, natürlich auch aufgrund unserer Internetsituation habe ich dann insgesamt tatsächlich 7 Stunden gebraucht.
Boah, okay, das ist episch. Das erinnert dann an Detective-Zeiten.
Ja, ich bin auch kein Mensch, der da durchrusht. Ich spiele das eh nicht auf Zeit und ich muss jetzt irgendwie der Schnellste sein
gemütlich
in solchen Games.
Ja.
Ich genieße es halt richtig und mit geilen Snacks und einem Gläschen Wein und so. Aber das hat mich schon Zeit gekostet und Energie und Konzentration. Und das habe ich so geliebt, weil es war so eine Herausforderung für mich. Und es war so geil. Deswegen ist es absolut unangefochten meine Platz 1.
Ja, ich kann tatsächlich nichts zu sagen zu dem Fall, denn den habe ich tatsächlich leider noch nicht gespielt. Aber ich freue mich jetzt richtig drauf, den auszupacken. Der ist auch bisher eigentlich nur nicht auf den Tisch gekommen, weil ich gesagt habe, den heben wir uns für den nächsten Silvesterurlaub oder den nächsten Urlaub mit meinem besten Freund auf, weil ich sag mal, wir haben letzte Woche haben wir den Brand gespielt, auch wieder mit meinem besten Freund. Und das ist ja perfekt, ne? Abgeschlossen. Wir haben auch wieder zwei Stunden oder so gespielt. Aber wenn du natürlich einen Zweiteiler spielst, dann spielst du den am besten entweder wirklich über einen gesamten Tag und nimmst dir dafür Zeit, nur dafür, oder du sagst, okay, wir sind jetzt 3 Tage im Urlaub, an dem ersten Tag spielen wir Teil 1, an dem anderen Teil 2. Und ich glaube, dafür ist es perfekt und ist ja dann auch wieder outstanding. Habe ich so bisher bei den Fällen ja auch noch nicht gehabt. Und da mir das ja beim Dinner so gut gefallen hat mit dem Geteilten, denke ich, wird das wahrscheinlich bei mir auch auf Platz 2 rutschen. Ist so meine, oder auf Platz 1, wer weiß. Ist so meine Vermutung.
Ich bin super gespannt, was du sagst. Also von den bisher Rezensenten, TestspielerInnen und Rückmeldungen, die wir bekommen haben, ist es unser komplexester und schwierigster Fall.
Ja, das ist cool. Ja, dann ist auch gut, dass ich den jetzt als letztes habe. Dann muss ich nur das Sommercamp noch irgendwie dazwischen packen. das klingt doch schon mal gut. Ich glaube, die ZuhörerInnen haben einen guten Eindruck erstmal bekommen über die ganzen Fälle. Was können wir denn von euch noch erwarten? Wann kommt das nächste große Ding bei euch raus?
Ja, wir sind mit Hochdruck dran. Ich verrate nicht zu viel. Auf jeden Fall ist definitiv ein Krimispiel sehr weit vorangeschritten in Arbeit. Wird aber wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr rauskommen.
Ja gut, ist ja auch sehr knapp.
So wie es im Moment aussieht. Wenn alles gut läuft, schmeißen wir aber etwas sehr überraschend Innovatives auf den Markt dieses Jahr.
Aha.
Da rate ich gar nichts zu.
Aber auch im Krimispielbereich?
Hä?
Auch im Krimispielbereich, oder?
Das werdet ihr dann sehen.
Okay. Ja, gut.
Da halte ich mich sehr bedeckt.
Ja.
Ich verspreche auch.
Aber das kommt
auch
dieses Jahr noch.
Es ist immer gemein, aber es lohnt sich. Es lohnt sich.
Ja.
Da gespannt zu bleiben und weil wir einfach sehr kreative Köpfe sind und wir uns von vornherein nie auf nur exakt ein Konzept festlegen wollten, einfach weil wir gesagt haben, wenn da noch was kommt, was uns sinnvoll erscheint, wo wir gesagt haben, da stehen wir völlig hinter, das kann ein Magnificum-Spiel sein, ja. Das passt einfach zu unserer Firma, zu unserem Image und zu uns. Dann setzen wir das um.
Ist das was Eigenes oder etwas, was euch herangetragen wurde? Oder ist das bei eurem Headquarter? Selber entstanden, ja. Das finde ich immer interessant dann, ja.
Definitiv was Eigenes.
Ja, cool. Aber das heißt, ein Krimispiel wird Anfang nächsten Jahres dann wahrscheinlich erscheinen?
Ja.
Ist dann ein zweiter auch für nächstes Jahr auch noch geplant oder wird das schon knapp?
Geplant, ja. Aber wie das halt immer so ist, ich kann keine Versprechungen machen. Unser anderes Autorenteam sitzt gerade auch parallel noch an einem Fall, aber wie gesagt, Versprechung kann ich immer nicht machen. Das ist von vornherein immer schwierig. Wir haben ja auch viel auf den Messen zu arbeiten. Wir sind ja wirklich das ganze Jahr über ständig auf Messen und brauchen dafür natürlich auch Zeit und alles. Und geplant ist es aber, gewünscht ist es auch. Also toi, toi, toi. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr dann wirklich, wie von uns gewollt, auch 2 Krimispiele auf den Markt zu schmeißen.
Ich meine, ist ja auch ein gewisser künstlerischer Prozess, den kann man ja auch nicht unbedingt total beschleunigen oder bestimmen überhaupt. Ne? Da gehört ja auch viel, glaube ich, dann dazu.
Ja, wir hätten jetzt das ja auch gerne natürlich am allerliebsten zur Spiel in Essen schon fertig gehabt.
Ja.
Aber uns ist einfach das Wichtigste, dass wir die Qualität beibehalten. Ja, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass Magnificum für Qualität steht. Ja. Und lieber bringen wir ein Spiel ein paar Monate später raus und das hält dann aber, was es versprochen hat, anstatt dass wir ein Spiel zu irgendeiner Deadline rausgebracht haben und dann sind da nachher irgendwelche Lücken drin. Damit können wir nicht leben.
Ja, ich kann das, ich finde das auch richtig, ne? Also halbgare Spiele brauchen wir nicht auf dem Markt. Und ich denke, man hat sich ja auch eine gewisse Fanbase ja auch aufgebaut, die auch außerhalb der Messen darauf aufmerksam werden. Auch wenn das natürlich trotzdem wichtig ist. Ja. Aber auf den Messen gibt es ja trotzdem dann die anderen Spiele ja auch zu kaufen, ne?
Na klar. Und,
anzuspielen. Ich kann das auf jeden Fall nur empfehlen, weil ich finde, das sind herausragende Krimispiele. Also deshalb habe ich dich ja auch eingeladen oder euch als Verlag, weil ich wirklich auch dahinter stehe und sage, die finde ich wirklich toll. Und ja, ich habe noch eine Zuschauerfrage, Zuhörerfrage, kein Zuschauer.
Jawohl.
Und zwar, ich muss auch erstmal stutzen. Ich bin jetzt mal gespannt, was du dazu sagst.
Oha.
Und zwar, war es bewusst so, dass in jedem Fall andere Sinnesorgane im Fokus stehen?
Jein. Also wir haben zwar nicht von vornherein geplant und gesagt, okay, wir fangen jetzt an, Krimispiele zu machen und es wird so sein, dass wir irgendwie andere Sinne immer ansprechen. Aber es ist durchaus so, dass wir schauen, dass wir möglichst viel Abwechslung reinbringen und die Sinne sind da einfach naturgegeben, Dinge, die viel Abwechslung bieten. Und je mehr Sinne ein Spiel ansprechen kann oder eine Spielreihe ansprechen kann, desto eher ist man eingenommen von den Spielen und desto eher bleiben sie auch im Gedächtnis. Das ist so.
Klar.
Aber und wir wollen immersive Spielerlebnisse und klar, was bietet ein echter, warum finden wir Escape Rooms so geil, wenn sie gut gemacht sind, ja? Mhm. Weil die alle unsere Sinne ansprechen und klar. Wir versuchen natürlich so viel wie möglich zu transportieren über unsere Krimispiele.
Aber ich kann jetzt nicht im nächsten Magnificum-Fall irgendwas zum Essen drin erwarten oder was zum Riechen.
Ihr also was jetzt zum Riechen kannst du bei uns auf den Messen erwarten. ich habe tatsächlich, das ist mal auf meinem Mist gewachsen, darf ich mal ganz stolz sagen. Ich habe tatsächlich neue Gewinnspiele für unsere Messen konzipiert, die jetzt seit den letzten Messen auch mit dabei sind. Und da habt ihr auch was zu riechen.
Mhm, okay. Ja, dann die Messen sind wahrscheinlich für euch auch super wichtig, ne? Sowohl für Kontakte knüpfen als auch um neue Spielende zu gewinnen.
Ja, und um viel Kontakt zu kriegen zu den Leuten, die unsere Spiele auch spielen.
Ja, klar, das auch.
Ja, nicht nur Neukunden, sondern viele, viele Leute, die ankommen und sagen, boah, wir haben eure Spiele schon gespielt und dann kommt man ins Gespräch und es ist einfach genial. Also der Kontakt ist super.
Ja, es ist, glaube ich, auch eine Szene, wo man einfach auch einen sehr direkten Kontakt zu den Konsumenten hat, ne? Und das auch gewollt ist.
Ja.
Tatsächlich. Habt ihr denn, ich muss jetzt nicht sagen, welche, aber bist du überzeugt davon, dass wir mit neuen innovativen Ideen in den nächsten Magnificum-Fällen rechnen können?
Yes.
Sehr gut. Das dachte ich mir schon.
Das verspreche ich hoch und heilig.
Okay, sehr cool. Ja, Jaden, vielen Dank, dass du dabei warst bei der Special-Podcast-Folge rund ums Thema Krimispiel.
Gerne.
Und wir sind sehr gespannt, was da demnächst noch auf uns zukommt und für die HörerInnen, die sich jetzt gedacht haben, boah, Krimispieler immer wieder cool oder boah, möchte ich mir auch mal anschauen. Die Spiele kriegt man sowohl auf der Webseite als auch, glaube ich, auf verschiedenen Wegen, auf Messen.
Und ja.
Ja, eine Empfehlung von mir, wie gesagt, auch, ohne da irgendwie Geld dafür zu bekommen oder Rezensionsexemplare, weil ich ja festgestellt habe, dass ich schon alle zu Hause habe. Aber ich freue mich auf die nächsten Fälle und freue mich auch, das Bankett demnächst noch zu spielen. Und dann werde ich da...
Ja, dann gib uns gerne mal Rückmeldung.
Auf jeden Fall. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich freue mich da schon drauf.
Und natürlich an alle, die zuhören, wer irgendwelche Fragen hat, welcher Art auch immer, gerne einfach eine E-Mail schreiben oder über unser Kontaktformular auf unserer Webseite www.magnificum.net einfach eine Nachricht dalassen, Fragen durchschicken. Also wir sind immer gerne für Kontakt zu haben.
Ja, die sind natürlich auch in der Beschreibung oder die Webseite ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht sieht man sich auf der nächsten Spielemesse. Aber ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier
gerne.
So eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Und ja, macht's gut, Leute. Ciao.
Ciao.